Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zum Büchermarkt. Heute gibt es noch einen Nachhall zur Frankfurter Buchmesse. Eine Messe, bei der erneut ein Besucherzuwachs verzeichnet wurde. Beim Fachpublikum, aber vor allem auch am Wochenende, wenn die Buchmesse sich für Privatbesucher öffnet. Von Katerstimmung in der Branche war also in diesem Jahr nichts zu spüren. Und auch am Stand des Deutschlandfunks herrschte reger Andrang. Am vergangenen Donnerstag war dort der israelische Dirigent Omar Meir Welber zum Gespräch. Er hat einen ersten Roman geschrieben, Die vier Ohnmachten des Chaim Birkner. Der Erzähler dieses Romans, Chaim Birkner, ist zu Beginn 11 Jahre alt, am Ende ganze 108 Jahre. Geboren ist er in Ungarn und dorthin wird er am Ende eines langen Lebens in Israel auch zurückkehren. 100 Jahre israelische Geschichte werden in diesem Roman kontrastiert mit dem, was ein einzelner Mensch erlebt und vor allem auch erinnert. Und das mit oft komischer Wirkung. Omar Meir Welber ist 1981 in der israelischen Wüstenstadt Beersheba geboren. Sie liegt in der Wüste Negev und sie ist so alt, dass sie sogar schon in der Genesis erwähnt wird. Abraham soll dort einen Tamariskenbaum gepflanzt haben. Ich habe meinen Gast als erstes gefragt, ob man so viel Geschichte unter den Schuhen spürt, wenn man als Kind mit einem Akkordeon zum Musikunterricht geht.
Boah, theoretisch gesprochen ja, aber in meiner Familie, wir sind ein bisschen Antipathos-Familie.
Okay.
Dann vielleicht, das ist nicht richtig unsere Geschichte. Für uns war wichtiger zum Beispiel die Idee, dass in unserer Stadt, wir hatten zum Beispiel 20 vielleicht verschiedene jüdische Kulturen, nur zu sagen. Als Russland bis Marokko, Polen, Deutschland, viele, viele Leute mit vielen Traditionen. Und für mich persönlich ist das also wichtig, Sie haben jetzt gesagt Akkordeon. Und unser Akkordeon kommt von der natürlich russischen Tradition. Und in Beersheba, das war etwas sehr normal, sagen wir so. Ja, ich habe Freunde von, wir haben viele Sprachen, viele Kulturen, viele Traditionen, viele Probleme natürlich. Und das vielleicht hat eine viel größere Rolle gespielt.
Es eilt Ihnen das Gerücht voraus, dass Sie 6 Sprachen sprechen. Stimmt es? Und welche sind es?
Nein, nein. Ich kann ein Buch lesen in 5. Dann ich kann,
das wären Deutsch, Englisch, Russisch?
Italienisch, Russisch, Englisch, Hebräisch.
Ja. Und hat das mit Ihrer Herkunft zu tun? Hat das damit zu tun, dass so viele Sprachen um Sie rum waren? Als Sie
ja, vielleicht diese Tendenz. Aber ich habe richtig studiert. Deutsch nein, leider. Man kann das auch hören, das ist ein bisschen intuitiv Deutsch. wie Deutsch kann intuitiv sein. Aber die andere Sprache, ich habe gelernt. In jeder 3-4 Jahre, ich nehme eine Sprache und ich stelle mich auf. Ja. Ich finde das eine sehr interessante Erfahrung.
Es spricht für ein sehr musikalisches Gehör. Zu dem Akkordeon gab es das Klavier. Es gab den Kompositionsunterricht, es gab erste eigene Kompositionen und mit 23 haben Sie zum ersten Mal das Symphonische Orchester Israels dirigiert. Sie sind heute, Herr Welber, ein sehr gefragter Dirigent, ständiger Gastdirigent in der Semperoper in Dresden. Sie stehen in London und in New York hinterm Pult. Trotzdem sind Sie hier sozusagen als Debütant. Mhm. Sie haben das Fach gewechselt, Sie haben einen Roman geschrieben. Hat man als Stardirigent nicht genug zu tun? Hat man zu viel Zeit?
Ja, Zeit, man kann immer finden, ja.
Okay, wo finden Sie die Zeit?
Ich stehe mich früh auf, das ist the secret. Und aber natürlich, ja, jetzt ich habe ein Buch geschrieben, aber das ist schon 8 oder 9 Jahre. Ja, das ist nicht in einem Jahr.
Mhm. Sie haben sich viel Zeit genommen dafür.
Das heißt, jeder Sommer ungefähr habe ich richtig tief gearbeitet.
Das beantwortet die spannende Frage, wie? Es beantwortet noch nicht die Frage, warum. Was hat Sie dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben, Die vier Ohnmachten des Chaim Birkner?
So, warum? Vielleicht, wir können, die erste Erfahrung mit diesem Buch war in Berlin. Das war 2008, ich bin mit Barenboim, ich war Assistent bei Barenboim in der Staatsoper. Und das war zum ersten Mal, ich war allein, sagen wir so, ungefähr, nicht in Israel, allein in Deutschland. Ein bisschen ein kompliziertes Argument. Und in meiner Wohnung in Zedernicker Straße, ich habe diese Chaim zum ersten Mal gesehen. Das war nicht Chaim, aber ein interessanter Typ. Und ich weiß nicht, das hat etwas gemacht in meinem Kopf. Und ich habe, ja, aber das, ich muss auch etwas sagen, dieses Buch heute ist ein bisschen anders. Am Anfang, das war richtig eine persönliche Identitätssuchung. Ein bisschen Improvisation, sagen wir so. Aber dann langsam dieses Buch
hat sich gezeigt. Lassen Sie uns über Chaim Birkner sprechen. Er ist zu Beginn des Buches, 108 Jahre alt. Er wurde 1930 geboren und die Zeit, in der er spricht, ist das Jahr 2038. Warum brauchten Sie eine so alte, eine so betagte Hauptfigur?
Weil die Idee hier, dass dieses ganze Buch, man muss in eine Perspektive immer haben. Und diese Perspektive ist Chaims Perspektive. Meine ich, er hat 108 Jahre, ja, das heißt, er hat wirklich alles schon gesehen und viel mehr gesehen als uns, weil das ist 2038, dann er weiß schon etwas. Ja? Wir wissen das noch nicht. Und diese kleine humoristische Tragödie, ja, Chaims, ist, dass er hat alles gesehen, alles erlebt und am Ende er hat eine große Entscheidung gehabt und diese Entscheidung zurück zu Ungarn. Wieder emigrieren, sagen wir so. So, das heißt, er ist in Ungarn geboren, dann zu Israel, dann diese ganze Parallel-Israel-Geschichte. Ich sage parallel, weil er hat wirklich, es geht nicht mit der offiziellen Geschichte Israels. Ja? Diese ganze Idee dieses Buches war, dass meine Geschichte Israels zum Beispiel ist ganz anders, als was Israel erzählt heute. Und ich wollte diese Geschichte erzählen, weil ich denke, diese Geschichte hat eine große Bedeutung heute als die offizielle Geschichte. Die offizielle Geschichte ist schon bankrupt.
Die Geschichte, die Sie erzählen oder Ihre Geschichte, ist nah dran an der Geschichte des Chaim Birkner, habe ich das
richtig
verstanden?
Ja, es ist meine Geschichte, aber auch ist auch Israels Geschichte nutzen zum Beispiel. Ich habe viele Überlebende kennengelernt und die offizielle Geschichte ist niemals ihre Geschichte. Es ist immer etwas anders, immer etwas ein bisschen mehr mit Humor, immer etwas mit einer sehr kreativen und persönlichen Perspektive und vielleicht auch viel kritischer Augenblick, als was wir denken. Mhm. Wir, meine ich, die offizielle Geschichte denken. Und in Beersheba nur zu sagen, ich habe so viele interessante Leute kennengelernt und ich dachte, Chaim zum Beispiel, er ist so passiv, nur zu sagen. Ja, das ist eine Idee. Alles passiert ein bisschen. Ja.
Mit ihm?
Was war er? Er ist ein Held? Nein. Natürlich nein. Er will das auch nicht. Und war er im Militär? Auch nein. In Israel auch richtig. Was macht er? Er arbeitet vielleicht. Was ist passiert in der Holocaust? Wir wissen nicht, weil das ist genau die Idee. Das ist nicht wichtig. Ja, passiert etwas. Es ist nicht wichtig. Wichtig, was er denkt. Und er ist ein großer Lügner zum Beispiel. Und das ist auch nicht Lügen. Das ist heute die Wahrheit, ist etwas und vielleicht morgen anders. Und das ist nicht falsch. Das ist anders. Ich denke, dass die Frage Wahrheit ist sehr persönliche und müsste vielleicht persönlicher sein, weil heute wir haben einen großen Risk mit dieser Objektivität. Ja? Mhm. Alle wissen diese objektive Wahrheit. Und diese objektive Wahrheit ist normalerweise sehr, sehr schlecht.
Mhm. Chaim und seine Art, sich durchzumogeln, zu lügen, die Sachen nicht so ernst zu nehmen, sich manchmal auch zu drücken, reiht sich ein in eine lange literarische Tradition, nämlich in die Tradition der Schelmenliteratur. Der Schelm ist jemand, der die Welt so von unten sieht, der sich durchmogelt, der irgendwie durchkommt. Er ist, Sie haben es schon angedeutet, mitunter ist es sogar sehr witzig. Ja. Und er ist in jedem Fall ein Anti-Held. Warum war Ihnen das wichtig?
Warum? Weil ich kenne nur Anti-Helden.
Mhm. Ja. Israel ist voller Anti-Helden.
Ja.
Und die offizielle Erzählung ist die eines Heldentums.
Natürlich.
Ist das richtig?
Ja. Mhm. Und ich kenne nur Anti. Ja. Und diese Anti-Helden, sie brauchen auch eine Stimme. Ja. Und ich denke, meine Stimme oder meine Identität heute ist viel näher. Ja, als Anti-Identität, sagen wir es. Unsere Anti-Identität heute ist viel größer als unsere Identität, als Israeli, meine ich. Und für Chaim, auch, was auch wichtig zu sagen, wir sprechen jetzt ein bisschen philosophische Denken, das ist wunderbar, aber für Chaim, das ist alles, wie kann ich das sagen, es ist sehr flüssig alles. Ja? Er ist nicht so intelligent und er ist sensibel natürlich, aber er ist sehr einfach.
Ja. Er hat sich ein kindliches Gemüt bewahrt.
Er war niemals in Schule. Es ist alles ein bisschen, passiert alles. Ja. Und leider, was auch ist ein bisschen lustig ist, dass die einige Entscheidung, die er wirklich, wie kann ich das sagen, wirklich gemacht hat,
das
war diese Entscheidung, zurück zu Ungarn gehen.
Und das macht er ganz am Ende seines Lebens.
Ja. Ja, diese Wohnung, seine Mutters Wohnung, er hat geprobt für 50 Jahre oder 70 Jahre zu verkaufen und niemand hat das gekauft. Und am Ende er geht zurück, ja.
Lassen Sie uns zu den Anfängen zurückgehen. Das Buch beginnt, als Chaim 11 Jahre alt ist.
Mhm.
Und es gibt eine Szene. Er geht mit seinem Vater zur Synagoge, er findet die Synagoge offen. Und was tut er? Was
tut die Synagoge ist leer natürlich, niemand ist dabei. Und sie denken, was müssen wir machen jetzt? Nehmen wir die Tora-Rollen mit oder nein, lassen wir alles hier? Was müssen wir machen? Und das ist natürlich eine Geschichte, die er erzählt 3 oder 4 Mal in diesem Buch, jedes Mal ganz anders. Das, und was auch traurig und komisch ist, dass mit seinem Vater, wenn Sie sehen sich am Ende des Buches, der Vater nimmt diese Geschichte, wie kann ich das sagen, ein bisschen unwichtig. Ja? Er erinnert das nicht. Und für Chaim, das war etwas...
Ihre wirkliche Identitätsgeschichte.
Eine Identitätsgeschichte. Und der Vater, für ihn, das war nichts. Und natürlich für uns jetzt, oder für mich, ich habe diese natürlich Geschichte geschrieben, aber ich weiß nicht, ob diese Geschichte Wahrheit ist oder nein. Es ist nicht klar auch für mich, ist das passiert oder nein.
Das heißt, es gibt diese Geschichte in Ihrem Umfeld oder in Ihrer
sicher.
Familie?
Ich denke, dass das nicht passiert.
Okay, aber in Ihrer Geschichte gibt es diese beiden Tora-Rollen. Sie sagen eine groß, eine klein und zornig.
Ja.
Die stehen im Bad, die nehmen den Platz ein, den sonst der Weihnachtskarpfen einnimmt.
Ja, sie sind
und
wie Gast,
werden sowas
Gasthaus
wie,
für Tora-Rollen.
Werden fast sowas wie Familienmitglieder. Mhm. Ein Stück dieser Tora-Rolle wandert mit heim nach Israel und die Geschichte wird wieder und wieder erzählt.
Ja.
Nun liegt es irgendwie nahe, an ein musikalisches Leitmotiv zu denken.
Ja, wir können, ja. Ja, das kann sein. Es ist cool, dass das Wagners Leitmotiv ist jetzt eine Tora-Rolle.
Das
apropos
ist die
Anti-Held, apropos alles.
Ja. Anti-Held, eine kleine zornige Tora-Rolle, genau. Sie sprachen von dem Holocaust als dem Geschehen, das anwesend und zugleich abwesend ist. Es ist sozusagen der große Plafond, vor dem sich die Geschichte zuträgt.
Ja, aber niemand weiß, was ist passiert.
Er wird sehr selten erwähnt. Ich habe mal nachgezählt, PDF macht es möglich. Genau 4-mal fällt das Wort und dennoch ist er auf jeder Seite anwesend.
Ja.
Wir gehen mal mit Chaim ein kleines Stück weiter. Wir sind in Budapest 1944, die Wehrmacht besetzt die Stadt und es ist klar, das Kind muss raus. Oder eigentlich stellt sich für die Familie die Frage, was machen wir und welche Entscheidung fällen die Eltern? Erzählen Sie es uns.
Er denkt, dass sie haben zusammen entschieden, dass er muss nach Israel gehen. Wenn er schon in Israel ist, er versteht, dass diese Geschichte ist ein bisschen anders und dass sein Vater hat eine andere Rolle gespielt in dieser ganzen Geschichte. Und das war etwas zu tun mit illegal Geschichten. Und für Chaim, das war ein großer Moment natürlich, weil für ihn, zuerst er war sicher, dass die Eltern kommen auch nach Israel.
Ja.
Und für sie, das war immer klar, dass sie bleiben. Und für Chaim, er hat das nicht verstanden, warum sie sind geblieben und warum sie haben diese, sie waren zum Beispiel die erste Lügner, ja. Die Eltern, der Vater. Ja? Er hat richtig die Wahrheit nicht gesagt. Mhm. Ja? Und richtig, er hat gedacht zum Beispiel, dass sie kaufen ein kleines Geschenk für die Mutter. Und das war alles falsch. Alles wirklich falsch.
Das kleine Geschenk ist der Pass.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ich musste es 2-mal lesen, um es zu verstehen. Das heißt, sie verstecken auch sehr viel.
Ja, ja.
Es sind winzige Motive. Man muss höllisch aufpassen. Zur Form Ihres Romans ist vielleicht noch zu sagen, dass Sie in den Erinnerungsebenen Chaims hin und her springen zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen äußerem Erleben und innerem Erleben. Das heißt, man muss wirklich höllisch aufpassen. Rechnen Sie mit sehr aufmerksamen Lesern.
Ja, weil die Idee hier ist natürlich, dass wenn er sich, wie kann ich das sagen, wenn kommt eine zu sensitiv Argument oder ein zu, ich weiß nicht, weil ich ein bisschen nervös, dann die Wahrheit
als Erste aus dem Fenster.
Ja, ist wirklich die Wahrheit hat viele, viele sehr kreative Argumente für Chaim.
Ja.
Und die Idee hier mit diesen Sprüngen ist auch, diese Zeitreise ist auch das für Chaim. Das heißt, er geht in eine Richtung, dann, das ist vielleicht zu großer Schmerz, dann gehen wir sofort zu einer anderen Richtung.
Ja. Der Schmerz ist immer da, wird aber sozusagen nicht ausgesprochen. Ehrlich gesagt, es ist herzzerreißend. Also Chaim geht an Bord dieses Schiffes, er erwartet, dass die Eltern nachkommen, die Eltern kommen nicht nach. Stattdessen findet er eine Art neuer Mutterfigur.
Ja.
Es ist eine blinde Frau mit an Bord, sie heißt Miriam und sie erlebt genau das Umgekehrte.
Ja.
Ja, ihr Sohn, Miriams Sohn, hat gesagt, ich komme nach. Stattdessen bleibt ihr Sohn bei den Partisanen in Europa. Erzählen Sie mir etwas über diese Begegnung von Chaim und Miriam.
Ja, sie ist blind, natürlich, sie muss sein, weil die Idee ist, dass für Chaim, das ist wie eine neue, wie kann ich das sagen, wie eine Palette, man sagt in Deutsch, wie Palette of Colors.
Eine Farbpalette, ja.
Farbpalette, ja. Und das heißt, sie ist blind und er kann jetzt alles machen. Er kann alles sagen, er kann sein Chaim, er kann sein Moshe, er kann sein Ferdinand, er kann alles machen. Und für Chaim, das war sehr wichtig, weil er war allein. Sie war sehr klug, wir können so sagen. Sie hat viel gesehen, okay, viel gesehen und viel verstanden. Und sie waren zusammen, sie waren auch zusammen in dem Kibbutz danach. Und Miriam hat wirklich eine, vielleicht die größte Rolle am Ende gespielt, auch für diese ganze Geschichte zwischen Chaim und seiner Tochter, zum Beispiel mit Sharon. Miriam ist wirklich eine Hauptfigur dieses Buches, ja. Vielleicht größer als die Mutter auch.
Mhm. Ja. Mit Miriam und mit Chaim erleben wir sozusagen die Anfänge und auch die Hochzeit der Kibbutzim-Bewegung, ja, mit.
Das vielleicht, ich weiß nicht, aber in Deutschland, man weiß zum Beispiel, wenn Sie haben gelesen, diese ganze traumatische Geschichte in dem Kibbutz, dass Sie haben nicht geglaubt, was war in Europa.
Genau, ich habe eine sehr romantische Vorstellung von Kibbutzim. Ja. Ich denke, frühe sozialistische
Dörfer,
ja, die Kinder werden, Sex, ja, genau, die natürlich. Kinder werden gemeinsam erzogen, keine Pflichten, man muss nur früh aufstehen, ein bisschen Obst, ja, pflücken und abends kann man singen und tanzen. Aha. Ist tatsächlich meine Vorstellung, eine sehr romantische. Tatsächlich zeigen sie, dass Gräben des Holocaust, des Krieges, auch der Einwanderung, sich auch im Kibbutzim auftun und, ja, fortsetzen.
Weil die Leute, die in Israel geboren, ja, die waren ein bisschen unser Elite. Ja?
Ja.
Und die Leute von Europa, sie waren, you know, Ostjuden. Und was ist passiert genau, wir wissen nicht. Wie viel kostet es, wir wissen nicht. Und in dem Kibbutz, das hat eine große Bedeutung. Aber hier, zum Beispiel, das war eine kleine Überraschung, ja, für Sie.
Das war auf jeden Fall eine Überraschung.
Interessant. Weil für uns in Israel das ein bisschen eine untold Story, ja?
Ja. Gibt es weitere untold Stories in Ihrem
Buch? In dem Buch, ja. Ja,
nennen Sie mir noch eine weitere.
Ah, noch eine.
Eine noch nicht erzählte Geschichte, eine zu erzählende Geschichte.
aber zum Beispiel, das ist natürlich ein großes Argument. Ich denke, das andere Argument ist über die, wie kann ich das sagen, diese ganze militaristische Pathos. Ja, weil Chaim natürlich ist ein Anti-Held, das heißt, zum Militär er geht nicht, er will nicht ein Held sein. Und ich denke, auch das ist interessant hier, diese ganze Geschichte, zum Beispiel die Übersetzungsszene, ja, für die ganze deutsche Rente.
Okay, das würde ich kurz erzählen, okay, um was es hier geht. Also Chaim fährt, ich glaube, nach Tel Aviv, um eine Rente als sozusagen Opfer des Holocaust zu beantragen.
Er will nicht, ja.
Er will eigentlich nicht, aber das Kibbutzim sagt, Chaim musste machen, Kohle, ja, von den Deutschen.
Aber in dem Kibbutz, alle müssen arbeiten. Wenn man arbeitet nicht, dann bringt Geld. Und er will nicht arbeiten, weil er kann nichts machen.
Genau. Er fährt hin, um diese Rente zu beantragen. Er sitzt im Wartezimmer und die Tür geht auf und jemand sagt, spricht hier jemand Ungarisch? Chaim will gar nicht, aber seine Frau, spätere Frau sagt, Chaim, du sprichst doch Ungarisch, geh mal rein, übersetz. Chaim fängt an zu übersetzen. Es geht darum, die Frage ist, ob eine weitere Frau diese Rente bekommen soll. Und sie erzählt ihre Geschichte. Und wir Leser verstehen, die Frau gehört eigentlich zur Seite der Täter. Sie war Kapo in einem Konzentrationslager. Aber Chaim in seiner unendlichen Güte erfindet ihr eine neue Geschichte. Ja. Sie bekommt ihre Rente, ihre Opferrente. Und Chaim...
Ja, aber er versteht, wenn er erzählt jetzt genau, was sie erzählt, das ist richtig Anti-Zionismus, Anti-Pathos. Und er versteht, Geld kommt so nicht. Und das ist die große Fantasie des Chaim Birkner. Ja. Genau. Und am Ende natürlich diese
Rente selbst bekommt, geht leer aus.
Ja, aber was sie erzählt, ist natürlich unglaublich stark.
Ja.
Und was er erzählt, ist so banal, ja, sagen wir so, ist ein bisschen die offizielle Geschichte. Und für die Frau Frieda in diesem Amt, es ist perfekt, weil das geht alles perfekt mit ihrer Bürokratie.
Ja. Nun könnte ich mir vorstellen, oder ich frage mal andersrum, Sie haben das Buch auf Hebräisch geschrieben?
Ja.
Ruth Achlama hat übersetzt. Sie legen Wert darauf, dass es in Deutschland zuerst erscheint. Warum ist das so?
Genau, wir haben jetzt gesprochen. Für mich, ich denke, dass Zuerst, ich muss auch da sagen, Deutschland für mich ist ein bisschen eine zweite oder dritte schon Heimat. Ja, ich arbeite hier viel, ich bin erster Dirigent der Semperoper, ich bin in Dresden 3-4 Monate jedes Jahr, schon als 2010 und noch 5 Jahre. Ich bin viel in Deutschland und ich habe auch viel gesehen, viel verstanden über die Gesellschaft. Ich sehe, was vielleicht könnte interessant sein oder was wäre gut, wenn die Leute... zum Beispiel diese Anti-Geschichte Israels, ich denke, ist sehr wichtig heute in Deutschland. Wegen verschiedener Situationen, auch in Dresden zum Beispiel, Pegida-Situation, was war jetzt in Halle. Und auch für die deutsche Gesellschaft, das hat nichts zu tun mit der jüdischen Welt. Es ist etwas sehr kreativ und sehr persönliches. Und ich denke, das ist genau die Idee. Ja? Ich habe das Gefühl gehabt, dass hier in Deutschland, ich will diese Erzählung, diese Geschichte erzählen und nicht die offizielle Geschichte. Und jetzt als Halbdeutsch, ich kann das vielleicht machen.
Das heißt, die offizielle Geschichte neigt zur Erstaunung und die Anti-Geschichte ist oft kreativ und lustig, ja. Verstehe ich Sie richtig?
Ja, kreativ und lustig und ich finde, vielleicht ist es nicht, ich kann nicht sagen, das ist besser oder schlechter, aber vielleicht das kann eine präzise Perspektive über Israel.
Mhm. Ja. Sie weichen von den offiziellen Narrativen Israels ab. Haben Sie eine Erwartung, wie dieses Buch in Israel gelesen und empfangen werden wird? Ich kann voraussagen, dass wir es lieben werden, aber was glauben Sie, was passiert in Israel mit diesem Buch?
Ich weiß nicht, wir werden sehen, aber die natürlich nur zu sagen, diese Kibbutz-Geschichte oder verschiedene andere Situationen sind in Israel, alle wissen, dass es passiert. Ja? Dann vielleicht, das wird nicht so wie eine Überraschung, aber was wird interessant zu sehen, ist diese politische Perspektive, weil am Ende Chaim geht zurück zu Europa und das ist wie eine, wie kann ich das sagen, das ist wie meine Prophecy at the moment, ja? Dass ich sehe, dass wenn Israel geht in diese Richtung, Leute wie ich zum Beispiel, wie meine Familie, in Israel, das wird immer, immer schwerer zu leben. Diese religiöse Extremismus und diese Right-Wing-Geschichten und vielleicht, das ist ein bisschen komisch, aber vielleicht am Ende, das wäre besser, nicht in Israel zu leben.
Ich habe Ihrem Roman entnommen, dass es ein Spannungsverhältnis gibt in Israel zwischen Menschen, die noch Wurzeln und eine Beziehung haben zu Europa und Menschen, bei denen das nicht der Fall ist. Ist das richtig?
Ja. Theoretisch gesprochen, das wäre die Theorie, dass verschiedene Leute gehen nach Europa oder nach Amerika. Und in Israel, das wird wie eine kleine jüdische Iran.
Das ist ein bisschen düster.
Ja, ja. Ja, aber wenn wir bleiben mit der offiziellen Geschichte, dann es kommt sicher. Ja? Vielleicht mit dieser Geschichte, wir haben noch eine kleine Hoffnung, aber mit der offiziellen Geschichte, ich bin nicht so optimistisch.
Man muss diesen Roman auf Zeile lesen, ich sagte es schon, und es gibt noch einiges zu entdecken. Ich habe eine Figur entdeckt, von der ich tatsächlich nichts wusste. Der Name ist Rudolf Kastner,
ja.
Geboren 1906 in Ungarn, in Israel ermordet 1957.
Ja, Israel, das ist ein, you know, it's like really...
Jeder kennt ihn.
Ja,
offensichtlich kennt auch jeder den Kastner-Prozess. Also wie gesagt, für mich gab es auch viel zu lernen. Das war jemand, der Juden geholfen hat, zu entkommen. Auch sozusagen ihr Held, Chaim Bürkner, entkommt mit seiner Hilfe. Es war aber auch jemand, dem man später vorgeworfen hat, er hätte sich im Prozess dieser Hilfe eben bereichert. Er hätte Geschäfte mit den Nazi-Eliten gemacht und so weiter. Also eine sehr problematische, eine sehr schattige Figur.
Ja.
Der Vater ihres Helden wird in dem Rudolf-Kastner-Prozess, den es tatsächlich gab, gehört. Und er äußert sehr viel Verständnis für Rudolf Kastner, für die Schwierigkeiten, für das, was Geschichte jemandem manchmal abverlangt. Erzählen Sie mir etwas über den Vater in dieser Situation und über Ihre Haltung dazu.
Ja, vielleicht zuerst in Israel, man muss sagen, dass die Kastner-Geschichte, der Einfluss war vielleicht viel größer als Eichmann zum Beispiel. Weil Eichmann, das ist sehr einfach, das ist schwarz oder weiß, okay. Alles klar. Hier, das ist grau, you know, überall. Ja? Und für die Gesellschaft, das war sehr stark. Bis heute, das ist sehr problematische Geschichte. Zum Beispiel, wir haben heute seine, how do you say, granddaughter.
Seine Enkelin.
Enkelin, ja. Sie ist heute im Parlament. Okay? Und das ist bis heute ein Argument. Und sie ist natürlich links. Und wenn man will etwas ein bisschen
sagt man, Sie und Ihr Großvater, bisschen, das geht
bisschen,
überhaupt nicht.
Ja, ein bisschen kleine Provokation machen, dann natürlich dieses Argument kommt wieder, weil Sie und deine Großvater. Und das ist bis heute sehr kompliziert. Aber was für mich war perfekt für dieses Buch, ist diese Flexibilität der Wahrheit. Ja? Und Kastner bedeutet genau das. Ja? Das ist, Kastner heißt Gray Zone, heißt die Wahrheit heute, die Wahrheit morgen, die Wahrheit, wenn es Krieg, die Wahrheit, wenn Krieg ist schon beendet, die Wahrheit in Israel, die Wahrheit, es ist wirklich sehr flexibel alles. Und was interessant mit Kastner ist, dass am Ende er hat gewonnen. Ja? Im Prinzip, Court hat gesagt, dass sie können nichts machen. Sie haben nichts gefunden. Zum Beispiel, die waren sehr, sehr stark. Ein Mann zum Beispiel hat eine sehr positive gesprochen über Kastner. Er hat gesagt, unser Leben, you know, meine Familie, wir sind in Israel und wir müssen nur Kastner bedanken. Aber natürlich, er hat die Möglichkeit zu entscheiden, 1000 Leute zu kaufen, sagen wir so. Ja? Und für diese 1000 vielleicht andere 30.000, so für diese Entscheidung, und man muss entscheiden, ja, muss, soll. Und er hat diese Entscheidung angenommen und er hat natürlich diesen Preis auch bezahlt. Und sie haben gesagt zum Beispiel, he sold his soul to the devil. Das ist ein sehr famous phrase.
Das wurde über ihn gesagt.
Ja.
Und was hat er selbst gesagt?
Was?
Hat er das selbst gesagt?
Ja, natürlich. Ich denke, nein. Und ich denke, dass heute, vielleicht meine Generation, wir können heute schon etwas verstanden, ja, über diese Geschichte. Weil wir sehen in Israel genau, was passiert, wenn wir sind unter Krieg, sagen wir so, manchmal Falschkrieg. Und wir sehen in Israel viele, viele Sachen passieren, how to say, under the radar. Ja, under the radar. Und für meines Buch, das war genau, was ich brauche. Ja? Weil diese Flexibilität der Wahrheit, ja, das ist Kastner, ist wirklich eine Anti-Held.
Ein Anti-Held und ja, eine Metapher für all das, wovon Sie sprechen. Wenn ich Ihr Buch Oma Mir Welba, es ist ein sehr komplexes Buch, aber kurz zusammenfasse.
Ja, das war auch sehr wichtig, weil das muss sehr schnell sein. Ja? In Hebräisch, das ist eine sehr schnelle Sprache und in Deutsch nicht so schnell.
Schnell genug.
Ja, schnell genug. Und das war für die Übersetzung wirklich eine große Ziel. Ja, wie können wir diese Geschwindigkeit fühlen? Ja, und in Deutsch, das ist nicht so einfach.
Das heißt, Ruth Achlama war auch mit Ihnen in Kontakt?
Ja, natürlich. Sie hat gemacht ihre Arbeit und dann wir haben gemacht. Und weil zum Beispiel nur zu sagen, Dativ, Akkusativ, Genitiv, in Hebräisch natürlich, wir haben, aber wir schreiben das nicht. Man muss das wissen. Dem, des, den existiert, aber das steht in dem Wort. Ja? Wir schreiben das nicht.
Das heißt, Sie haben mit Ruth Achlama auch zusammen komponiert.
Ja.
Wenn ich Ihren Roman zusammenfasse, Herr Welba, er spielt zwischen 1930 und 2038. Er zeigt eine zerrissene Familie. 4 Generationen im Angesicht von Flucht, Exil und Heimat. Wir haben verschiedene Zeitebenen, die ineinander greifen. Und wir haben trotz aller Traumata, trotz aller Melancholie, eine heitere, manchmal sogar eine lustige Tonlage. Ich würde sagen, es ist ein intelligenter Roman. Was haben Sie unterwegs erfahren, was Sie noch nicht wussten?
Es ist schwer, weil jetzt was passiert, jetzt, das ist sehr interessant, weil das ist 8 Jahre, ich lebe mit Chaim. Und dann jetzt, ich will noch etwas machen, noch etwas schreiben für Chaim. Weil nur heute zum Beispiel, weil normalerweise was passiert, ich habe keine Zeit, ja, nur im Sommer. Dann, das heißt, etwas passiert, dann ich schreibe auf meinem Handy diese Szene oder etwas, ich denke, oh, das wäre gut für Chaim oder etwas interessant. Und dann im Sommer, ich mache eine kleine Bearbeitung. Und jetzt, ich habe viele Ideen zum Beispiel für Chaim, aber leider,
zu Ende hier
leider ja, es ist schon, ja. Aber suchen wir jetzt, vielleicht kommt etwas anders jetzt. Natürlich, ich dirigiere viel und auch Chaim selbst oder auch dieses Buch, es hat immer etwas zu tun mit meiner Musikwelt. Ja? Meine ich, wenn ich dirigiere einen Wagner oder einen Strauss oder heute, jetzt ich arbeite, wir machen in Dresden eine neue Produktion, Ligeti zum Beispiel, Grand Macabre, und es hat auch einen Effekt, großen Effekt. Ja? Dann, ich weiß nicht, ich habe viel Glück gehabt, ja, das ich kann sagen. Ich bin nur mit Musik und in Musik und ja, jetzt hier, aber im Prinzip es ist nur Musik. Und das ist auch sehr interessant, weil normalerweise ich mache diese zum Beispiel Interview und was schön mit Musik ist, dass ich kann immer etwas sagen und was bedeutet es genau, ich muss nicht sagen. Ja, weil für sie das ist lustig, für sie das ist traurig, das ist perfekt für mich. Ja. Lassen wir alles offen, nur Fragen, wunderbar. Und jetzt, ich muss auch ein paar Antworten geben und das ist schwer, es ist interessant, ja.
Das war Omar Meir Welber im Gespräch über seinen Debütroman Die vier Ohnmachten des Chaim Bürkner. Aus dem Hebräischen übersetzt hat Ruth Achlama, erschienen im Berlin Verlag, 208 Seiten, 22 €. An dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.